Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen. Amen.
Der Predigtext ist die alttestamentliche Lesung für diesen Tag, den wir bereits gehört haben.
Die Lesung aus dem Alten Testament steht im zweiten Buch Mose im dritten Kapitel. Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Hoch Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Und er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das Licht dieser Welt. Erleuchte auch unsere Herzen, wenn wir jetzt dein Wort hören. Ermahne, tröste und leite uns und gib, dass wir dir im treuen Glauben nachfolgen. Dir sei Ehre und Preis, jetzt und in Ewigkeit.
Amen. Amen.
Es war leider so, an dem einen Abend vor vielen Jahren, die Nachrichten waren zu Ende und es gelang mir nicht, den Fernseher gleich auszuschalten. Normalerweise bereue ich das sehr, weil man sich dadurch dem abendlichen TV-Müll schonungslos aussetzt. Aber an diesem einen Abend habe ich einen Film gesehen, der wider Erwarten sehr interessant war. Er hieß Die Novizin. Darin handelte es sich um eine junge Frau, die ohne den christlichen Glauben aufgewachsen ist und die auf Umwegen ein Nonnenkloster besuchte, von allem dort ganz begeistert war und sich so langsam mit dem Gedanken trug, dem Kloster beizutreten. Ein großes Problem war für sie natürlich der christliche Glaube, den sie noch nicht so richtig hatte. Und in einer wunderbaren Szene in diesem Film unterhielt sie sich mit der Oberin des Klosters darüber. Sie meinte zu ihr: Wissen Sie, ich glaube an etwas über uns, etwas, was größer ist als wir. Und die Oberin sagte: Na, sehen Sie, Sie reden von einem Etwas und ich rede von einem Er. Wo ist der Unterschied? Wie trägt sich das aus? Ja, mit einem Er kann man in Kontakt treten, eine Beziehung aufbauen. Spätestens da war ich offiziell vom Hocker gerissen. Das, was diese beiden Frauen besprachen, nämlich wie Gott von einem Etwas zu einem Er wird, das zeigt uns diese Bibelstelle. Und zwar in beeindruckender Weise. Die Geschichte von Mose und dem brennenden Busch markiert, so kann man meinen, den Beginn einer persönlichen Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Wichtig für uns ist dabei nicht der Busch, der brennt, ohne zu verbrennen, so faszinierend das auch ist. Und genau das werden wir möglicherweise nächste Woche sehen, wenn die Paramente wieder grün sind, diesen Busch. Das ist nicht wichtig, sondern die Tatsache, dass Gott Mose beim Namen ruft und ihm später seinen eigenen Namen verrät. Denn unser Name gehört unzertrennlich zu unserer Person dazu. Wenn man dich ansprechen, anrufen, kontaktieren oder überhaupt mit dir eine Beziehung aufbauen will, braucht man irgendwann deinen Namen. Das Gleiche gilt auch für Gott. Wenn er uns seinen Namen sagt, wird er für uns persönlicher und gerade deshalb auch ansprech- und anrufbar. Das ist übrigens auch der tiefere Grund für das zweite Gebot: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz gebrauchen. Aber jetzt zurück zu Mose. Gott rief ihn, und zwar beim Namen. Wenn dich jemand beim Namen ruft, kennt er dich ein Stück weit. Genau das soll hier zum Ausdruck kommen. Gott kannte Mose nicht nur ein Stück weit und er kennt uns durch und durch, wenn er uns beim Namen ruft. Das kann für uns zunächst einmal befremdlich und vielleicht sogar bedrohlich wirken, denn wir wollen nicht immer so schnell und so gut gekannt sein. Und investieren ziemlich viel darin, eine angenehme Fassade aufzubauen, hinter der wir uns verstecken und das Innere nicht preisgeben. Aber wir brauchen da keine Angst zu haben. Gerade in Jesus Christus ist der, der uns kennt, unser Vater im Himmel, unser Papa, der uns unverdienterweise gnädig ist und uns annimmt und uns vergibt. Er ruft uns beim Namen zum ersten Mal, wenn wir getauft werden. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieser Ruf ergeht zwar an jeden Menschen auf der ganzen Welt, der im Namen des dreieinigen Gottes getauft wird, aber er ergeht nicht pauschal an alle auf einmal. sondern wenn du getauft wirst, ergeht dieser Ruf an dich. So ist es auch, dass wenn Gott dich beim Namen ruft, er an dir als Individuum interessiert ist, mit deinen Begabungen und mit deinen Einzigartigkeiten. Für ihn bist du eben nicht austauschbar oder eine Nummer. Das gehört unmittelbar dazu, dass Gott dich kennt und beim Namen ruft. Und unser Gott lässt sich beim Namen rufen. Auch er ist einzigartig, nicht austauschbar mit jeder anderen Gottheit, nicht nur der nächste Stern im Nachthimmel, sondern der eine Gott, unser Gott, dein Gott. Sein Name ist Jahwe. Oder wie wir auf Deutsch sagen, der Herr. Der Herr als persönlicher Name ist für uns äußerst gewöhnungsbedürftig. In unseren Ohren hört sich das mehr wie eine Amtsbezeichnung als ein Name an. Dahinter steht eine ganz lange Übersetzungstradition und es ist im Laufe der Jahrtausende einfach so geworden. Wichtig für uns ist dennoch das Bewusstsein, wenn im Gottesdienst hier oder in einer Andacht zu Hause wir von dem Herrn reden oder wenn wir ihn so ansprechen, dann sprechen wir ihn beim Namen an. Wir duzen ihn richtig. Für uns ist es vielleicht persönlicher, wenn wir ihn Vater, Papa nennen. So rufen Kinder ihren Vater. Das ist ein Zeichen einer persönlichen, innigen Beziehung. Genau so dürfen, können und sollen wir mit Gott reden. Diese Beziehung ermöglicht es, dass wir ihn anrufen, ihn loben, ihm unser Leid klagen und ihm unsere Schuld bringen können. Und so will der Herr, unser Vater, auch mit einem jeden von uns, unbedingt aus der Unpersönlichkeit heraustreten und eine Beziehung mit uns eingehen. Er will nicht ein Etwas bleiben für uns, sondern zu einem Er werden in unseren Herzen. Genau weil unser Gott ein Er sein will, ein persönlicher Gott, will er auch nicht ein Gott der Distanziertheit, ein ferner Gott sein. Das passt nicht zusammen. An Fernbeziehungen mit uns, an Wochenendbeziehungen oder gar Sonntagsbeziehungen ist er nicht im geringsten interessiert. Mose hat er versprochen, bei ihm zu sein in den ganzen Abenteuern, die ihm und den Israeliten noch bevorstanden. Mit den einfachen Worten, ich will mit dir sein. Wir wissen, wie sich diese Worte bewahrheitet haben und kennen die entsprechenden und bunten Geschichten aus dem zweiten Buch Mose. Die Feuer- und Wolkensäule zum Beispiel oder die furchterregende Herrlichkeit auf dem Berg Sinai oder einfach die langen Gespräche, die Mose und Gott führten. In der Tat war Gott bei ihm. Aber all das wusste Mose nicht, als Gott ihn beim brennenden Busch rief. Er hatte nur Gottes Wort, ich will mit dir sein. Und Gott bestätigte seine Zusage, bei Mose zu sein, mit einem Zeichen, das Mose erst nachher sehen sollte, nämlich, dass das Volk eines Tages zurückkehrt und an genau demselben Berg Gott Opfer bringt. Erst nachher wird er das Zeichen sehen. Für dieses biblische Beispiel bin ich sehr dankbar, denn genauso geht es uns. Gott verspricht auch bei uns zu sein. In der Taufe ziehen wir Jesus Christus an wie ein Gewand und tragen ihn an uns, mit uns, unser Leben lang, sogar über den Tod hinaus. Auch die Begegnung mit Christus im heiligen Abendmahl soll uns deutlich vor Augen führen: Ich bin bei dir, ich gehe deinen Weg mit. Das ist und bleibt aber etwas, woran wir glauben müssen. Mehr als Gottes und Christi Wort, dass es so ist, haben wir nicht. Sichtbare, spürbare, aufsehenerregende, imposante Begleiterscheinungen gibt es meistens nicht. Wenigstens nicht für mich. Auch ich bin darauf angewiesen, zu warten und am Ende zu sehen, dass sich das Ganze bewahrheitet hat. Und das ist sehr schön, wenn gerade die älteren Gemeindeglieder sagen: Ja, ja, ich habe gemerkt über mein Leben, wie Gott mich begleitet und geführt hat. Das tut mir gut zu hören und ist eine Stütze für mich. Aber in der Zwischenzeit bin ich oft angefochten und voller Zweifel. Wo bleibst du, Gott, Papa? Du fühlst dich so fremd, so weit weg an. Solltest du das Gefühl haben, wisse erstens: Es geht jedem von uns so, irgendwann. Alle, die glauben, erleben irgendwann Zweifel und Anfechtung, auch wenn sie das nach außen hin gar nicht zeigen. Vor einigen Jahren habe ich sogar gelesen, dass die Mutter Therese in Kalkutta, die feste Säule des Glaubens, vielleicht dort in dem Teil der Welt auch große Anfechtungen hatte. Also alle, die glauben, erleben irgendwann Zweifel und Anfechtung. Das gehört zu einem Leben im Glauben dazu. Wisse zweitens, und das ist vielleicht das Schwierigste, dass das Gefühl, Gott sei weit weg, genau das ist ein Gefühl. Leider, leider, leider leben wir in einer Zeit, in der Gefühle für uns Wahrheit und Gültigkeit bestimmen. Wenn es sich so anfühlt, als wäre Gott weit weg, dann muss es so sein. Aber Gott sei es gedankt, hängt seine Treue nicht, seine Treue, seine Entschlossenheit, sein Wille zum Mitgehen mit uns nicht von deinen oder meinen Gefühlen ab, die bekanntlich sehr schwanken können. Es ist nicht so. Drittens und letztens. Wenn du Zweifel und Anfechtung erlebst, greife nach deinen Mitchristen, rede darüber, mach Gebrauch von der Gemeinschaft, in die du gestellt bist und die dir geschenkt ist, unter anderem genau dafür. Schäme dich nicht, das zu tun. Und lieber Mitchrist, liebe Mitchristin, sollte jemand zu dir kommen mit diesen Problemen, dann mach dir Zeit für diesen Menschen. Wenn es nicht an dem Tag geht, dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Zeig Verständnis, höre gut zu, erzähle von dem, was dir geholfen hat über die Jahre und sprich diesem armen Menschen Mut zu. Komm, wir gehen diesen Weg gemeinsam, bis du aus dem Tal heraus bist. Wenn es um dich geht, will Gott keineswegs ein Etwas bleiben, sondern will ein Er sein. Ein Gott, mit dem du jederzeit in Kontakt treten kannst, weil du ihn beim Namen kennst und er dich. Und der bei dir bleibt, egal wo du hingehst und was du tust. Und er redet mit dir heute und kennt dich weiter beim Namen. Was bleibt dir anders übrig und was bringt dann wirklich mehr Freude und Sinn in diesem Leben, als ihm zu antworten und deinen Weg getrost mit ihm an der Seite zu gehen? Und der Friede Gottes, der alles, was wir verstehen können, weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.